Dornige Wege, Lebenswege, nicht immer einfach, nicht immer glatt. Christsein heißt nicht, das Leben ist ohne Probleme und Schwierigkeiten. Im Gegenteil, wir haben das gerade sehr deutlich gehört. Nochmal vielen Dank. Manchmal ist es einfach gut, in dem, wo der Weg schwierig ist, sich zu erinnern, was glaube ich eigentlich? Woran halte ich mich eigentlich fest? Manchmal ist es gut, das auch zu bekennen, seinen christlichen Glauben, den Glauben an Gott, an Jesus Christus zu bekennen und zu sagen, doch, das ist es, bei allem, was gerade schwierig ist. Das wollen wir jetzt tun, dass wir gemeinsam unseren Glauben bekennen und wir machen das, indem wir miteinander singen. Dornige Wege, darüber wollen wir uns ein paar Gedanken machen, möchte ich mir ein paar Gedanken mit euch machen. Eine kleine Info vorweg. Wenn ihr gleich ein paar Bilder seht, das sind Bilder, die hat Eva Bönkendorf zum Thema passend heute gemalt. Ich weiß nicht, ob Eva unter den Zuschauern ist, aber sie hat auf jeden Fall die Bilder heute gestaltet. Wenn ich als Kind Kopfschmerzen hatte und zu meiner Mutter gegangen bin, dann hat sie immer eine Sache mit mir gemacht. Sie hat mich ins Bett geschickt und ihr Spruch war, Schlafen ist die beste Medizin. Und tatsächlich hat sie recht gehabt. Wenn ich ins Bett gegangen bin, geschlafen habe, ging es mir relativ schnell wieder gut. Das Problem ist nur, das war halt relativ schnell. Heute habe ich dafür in der Regel keine Zeit und auch keine Geduld, mich ins Bett zu legen und 2 Stunden zu schlafen und zu hoffen, dass es besser wird. Was mache ich also heute? Ich nehme eine Tablette, möglichst eine Tablette mit viel Wumms. Und dann gibt es noch die gut mit Wirkstoffbeschleuniger. Und dann hoffe ich, dass in 10 Minuten alles wieder gut ist. Dahinter steckt mein Wunsch, dass die Dinge schnell wieder in Ordnung kommen. Dass ich möglichst schnell wieder einsatzfähig bin. Und dahinter steckt auch meine Ungeduld, und auch manchmal meine Unfähigkeit, Schmerz auszuhalten, meine Unfähigkeit zu leiden. Und diese Haltung, die habe ich nicht nur beim Männerschnupfen, sondern die habe ich an ganz vielen Stellen meines Lebens. Ich möchte, dass die Dinge schnell wieder in Ordnung kommen. Und ich glaube, das ist eine Erwartung, die kennen wir. Das Problem ist nur, die trifft auf ein Leben, in dem die Dinge ganz oft ganz lange dauern. Letzte Woche, wenn wir zurückschauen, überhaupt die letzten Wochen. Im Sommer haben wir gedacht, das wird besser, oder? Es wird langsam wieder gut. Wir können sogar mit mehreren Leuten uns treffen, Grillfeste machen und auf einmal kommen doch wieder Einschränkungen. Wird es doch wieder weniger, können wir doch wieder nicht Dinge tun. Wie sehr würden wir uns genau das jetzt wünschen? So eine Tablette, die man einwirft und alles ist wieder gut. Und Corona sagt, geh schlafen. In der Bibel können wir lesen, wie Gott mit Menschen auf dem Weg ist. Und diese Menschen, die sind nicht fertig. Die kommen nicht fertig auf die Welt und voller Vertrauen und alles ist klar, sondern die sind im Werden, die sind in Veränderung. Und die Wege, die Gott mit ihnen geht, ihre Lebenswege, das sind Lernwege. Denen lernen sie etwas. Sie lernen etwas über ihre Beziehung mit Gott, die manchmal herausgefordert wird, die auf die Probe gestellt wird und die ganz oft wächst. Es sind oft schwere Wege, von denen wir da lesen, Wege mit Dornen. Und einer dieser Menschen, das ist Abraham. Abraham, der als Stammvater des Volkes Gottes gehandelt wird, geheißen wird. Jetzt haben wir Musik im Hintergrund, die wir probieren das nochmal, aber ihr habt das Bild schon mal gesehen von Abraham und Sarah. Und Gott hat Abraham und Sarah eine Herausforderung gegeben, hat sie herausgefordert, ihnen einen Auftrag gegeben und gleichzeitig eine Verheißung. Und ich lese uns diese Verheißung aus dem 1. Buch Mose einmal vor. Sagt Gott zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und durch dich sollen gesegnet werden alle Völker. Vertrau dich mir an, sagt Gott. Lass dich von mir führen. Ich will dir viele Nachkommen machen, schenken. Ich will ein großes Volk aus dir machen. Das sind die Worte, die Gott an Abraham richtet. Und Abraham vertraut Gott. Und er macht sich mit seiner Familie, mit seiner Frau, den Knechten, mit den Tieren auf den Weg. Und nach meinem Ibuprofen-Denken müsste das jetzt so aussehen, dass die höchstens 3-4 Tage unterwegs sind und dann in dieses tolle neue Land kommen, einen wunderbaren See finden, wo ein schönes Haus direkt am See steht. Und dort schenkt dann die Sarah dem Abraham ein Kind nach dem anderen. Und wenn Abraham am Ende seines Lebens zurückschaut, dann schaut er auf seine 20 Kinder und die 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. So hätten wir das gerne. Gott segnet unser Leben und er macht es so, wie wir uns das wünschen und erfüllt seine Verheißung so, wie wir das wünschen. Möglichst ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme, ein glatter Lauf, vielleicht hier und da eine kleine Herausforderung, dass es nicht langweilig wird, aber so richtig Dornen, so wie wir es eben auch von Horst gehört haben, wie wir es bei Abraham nachlesen können, das möchten wir eigentlich nicht. Wenn du denkst, dass Glaube so funktioniert, dann muss ich dich enttäuschen. Vergiss es. Gott geht mit Abraham einen Weg, ja. Und es ist ein guter Weg, ja. Aber es ist auch ein schwieriger Weg, ein herausfordernder Weg. Aber auf diesem Weg geschieht etwas. Abraham wird durch diesen Weg, den er geht, verändert. Er lernt, das Leben neu zu sehen. Er lernt zu vertrauen. Er lernt zu glauben, durchzuhalten, nicht zu resignieren. Sein Leben ist ein Lernweg. Und das finde ich ermutigend für uns. Unser Leben ein Weg des Lernens mit Gott. Was ist es, was Abraham lernt und wie lernt er? Im Kern, das zentrale Thema der Verheißung, die Gott ihnen gibt, ist, dass er aus ihnen sein Volk machen möchte. Ein großes Volk mit vielen Nachkommen. Abraham und Sarah waren zu dem Zeitpunkt, als sie diese Verheißung bekamen, bereits relativ alt. Und es war ihnen vermutlich klar, wenn es irgendwie eine Chance gibt, dass diese Verheißung wahr wird, dann muss Gott jetzt handeln, schnell handeln. Aber Sarah wird und wird nicht schwanger. Und die beiden werden ungeduldig. Wird Gott seine Verheißung erfüllen? Und immer wieder erneuert Gott seine Zusage. Immer wieder ruft er sein Versprechen Abraham ins Gedächtnis. Ich lese noch mal vor. Gott führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm: Schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genau so werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Was für eine Verheißung, die Gott immer wieder gibt. Das Ding ist nur, es geschieht nichts. Keine Nachkommen in Sicht. Jahre vergehen, Jahrzehnte vergehen und es passiert nichts und die Uhr tickt. Und irgendwann entscheiden die beiden, es ist ja schön, was Gott verspricht, aber vielleicht müssen wir der Verheißung Gottes so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Vielleicht müssen wir die Dinge in die Hand nehmen. Vielleicht braucht er ein bisschen Nachhilfe, der gute Gott. Und so beschließen sie, etwas zu tun, was in der damaligen Zeit gang und gäbe war, wenn jemand keine Nachfolgen hatte, keine Nachfahren hatte, keine Kinder, dass man sich eine andere Frau nahm. Und so nahm sich Abraham auf Geheiß seiner eigenen Frau die Magd Hagar und zeugte mit ihr einen Sohn. Geniale Idee, oder? Da ist er endlich, der Nachfolger. Aber kaum, dass Hagar schwanger ist, wird deutlich, es ist keine gute Idee gewesen. Sofort kommt Neid zwischen den beiden Frauen auf. Streitigkeiten, Zwietracht. Es wird nicht besser, es wird schlechter. Und am Ende zerreißt es diese Patchwork-Familie und es ist nur Zerbruch da, es ist Leid da, Elend da. Weil Abraham meinte, Gott Nachhilfe geben zu müssen. Ganz ehrlich, ich kann das verstehen, ich kann Abraham verstehen. Ich wünsche mir das ganz oft, dass Gott doch bitte schneller handeln soll. Dass er schneller wirken soll, eingreifen soll, dass ich sein Wirken mehr erlebe. Und dann merke ich, wie ich ungeduldig werde. Und dann merke ich, wie ich ungeduldig mit Menschen werde, mit Situationen werde. Und irgendwann den gleichen Gedanken habe wie die beiden, jetzt muss es vielleicht selber irgendwie durchbringen. Dann fängt man an zu steuern. Dann fängt man an, Druck aufzubauen, aber Druck erzeugt in der Regel nur Gegendruck und nichts Gutes. Abraham musste lernen zu warten, Ungewissheit auszuhalten, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, auch dran an Gottes Verheißung. Er hat warten gelernt, weil er gemerkt hat, wohin es ihn führt, wenn er Wege ohne Gott geht. Und er hat warten gelernt, weil Gott immer wieder ihn erinnert hat. Vertrau mir, verlass dich auf mich. Ich werde es tun. Du brauchst es nicht selbst in die Hand zu nehmen. Und schließlich, in dem Moment, wo Abraham und Sarah da einstimmen, da, wo es biologisch, menschlich gesehen, keine Möglichkeit mehr gibt, dass sie aus eigener Kraft jemals Kinder kriegen können. Und wo sie eingestehen, wir haben es nicht in der Hand. Da fängt Gott an zu wirken und schenkt ihnen den Sohn, auf den sie so lange gewartet haben, Isaak. Ich finde das einen ganz spannenden Gedanken. Da, wo sie loslassen, da beginnt Gott mit seinem Tun und seinem Wirken, seine Verheißung umzusetzen. Das ist die Geschichte von Abraham und Sarah. Das ist nicht die Geschichte von uns. Unser Leben ist anders und vielleicht unsere Zusagen von Gott sind vielleicht auch andere. Deswegen ist es gefährlich, daraus so eine allgemeine Regel zu machen. Warte nur, hab nur Geduld und am Ende wird alles gut. Dafür ist unser Leben auch manchmal zu schmerzhaft, als einfach nur zu sagen, hab ein bisschen Geduld, wird schon werden. Und dennoch, glaube ich, ist dieser Text eine Herausforderung, Geduld zu lernen, Durchhaltevermögen zu lernen, Mut und Hoffnung nicht zu verlieren und Vertrauen zu lernen, Vertrauen, auch wenn ich nicht sehen kann, Glauben, auch wenn es mir echt schwer fällt gerade. Die beiden haben das lernen müssen. Glauben und Vertrauen fällt leicht, wenn das Leben leicht ist. Aber wenn das Leben schwer ist, dann fällt es eben auch schwer. Was ist Glaube? Was heißt hier Vertrauen? Glaube ist viel mehr als nur das Fürwahrhalten irgendwelcher Aussagen. Und Glaube ist vor allem viel mehr als der Zuckerguss für mein Leben, damit es mir ein bisschen besser geht. Glaube heißt bei Abraham, sich Gott ganz und gar anzuvertrauen, mit Haut und Haaren. Mit allem, was dazugehört, mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Sein, mich in Gottes Hände zu begeben, auch wenn ich gerade nichts sehen kann. Auch wenn ich mir sein Wirken wünsche und es irgendwie nicht da ist, wenn ich seine Nähe nicht spüren kann, trotzdem mich ihm anzuvertrauen. Genau das lernt Abraham auf diesem langen Weg. Und dieses Anvertrauen, das müsste man eigentlich bei Abraham noch ein bisschen schärfer formulieren. Sich Gott auszuliefern. Ich liefere mich dem lebendigen Gott aus. Das ist nicht das, was wir unter Glauben oft verstehen. Heute über den Glauben sprechen, dann ist oft die Frage, ja, was bringt mir das denn? Das ist so, aber das ist nicht die Frage von Abraham. Können wir denken, dass Glaube nicht das Zuckerhäubchen für unser Leben ist, sondern heißt, sich in Gottes Hände zu begeben? Mich ganz und gar mit allen ihm anzuvertrauen, ja, mich auszuliefern in seine Hände, weil ich weiß, dass es keinen Ort gibt, wo ich besser sein könnte als bei ihm, weil er der liebende Vater ist und auch wenn ich manches nicht sehe, nicht spüre, nicht verstehe, wissen darf, er hält mich. Abraham konnte das lange nicht. Abraham hat lange dagegen angekämpft, immer wieder, das können wir nachlesen. Und das tröstet mich. Ich kann das auch nicht so gut. Aber ich glaube, es lohnt sich, das einzuüben, mit auf den Weg zu gehen. Einzuüben, sich Gott ganz und gar anzuvertrauen. Und wer die Geschichte von Abraham kennt, der weiß, dass am Ende dieses Textes, dieses Erzählstrangs, er echt nochmal herausgefordert wird. Herausgefordert, das Liebste, was er hat, Gott zu geben. Und dass Gott ihn nicht enttäuscht, sondern dass er Gutes wachsen lässt. Auf noch eine Weise unterscheidet sich der Glaube von Abraham von unserem Glauben. Oder zumindest von meinem, ich will jetzt nicht für euch sprechen. Aber ich möchte Gott immer selbst erleben. Und ich möchte Gottes Wirken im vollen Maße erleben. Ich möchte sehen, wie Gott an mir, durch mich wirkt und yeah. Aber wie ist das bei Abraham? Gott gibt ihm diese große Verheißung, durch dich werde ich mir mein Volk schaffen. So viele Nachfahren, dass man sie nicht zählen kann. Aber was hat Abraham davon gesehen? Man muss bei den Altersangaben in der Bibel immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die Zahlen im Hebräischen oft auch eine Symbolbedeutung haben. Und es nicht nur um die Zahlen geht. Aber wenn man die Zahlen einfach mal nimmt und das rechnet, dann hat Abraham seinen Sohn kennengelernt, Isaak. Und dann hat er noch seine Enkelkinder kennengelernt, Jakob und Esau. Aber das war's. Die 12 Söhne von Jakob, die später zu den 12 Stämmen werden, hat Abraham nicht mehr kennengelernt. Und er hat nicht miterlebt, wie aus diesen 12 Söhnen die Stämme wurden und diese Stämme immer mehr angewachsen sind. Wie das Volk Gottes immer größer geworden ist, von Generation zu Generation. Das hat Abraham nicht mehr miterlebt. Er hat auch nicht miterlebt, wie eines Tages Jesus gekommen ist und wie die Nachfolger von Jesus zu diesem Volk dazugerechnet wurden. Und wie dadurch tatsächlich dieses Versprechen wahr geworden ist, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Wie dieser Glaube sich ausgebreitet hat in alle Welt, das hat Abraham alles nicht mehr mitbekommen. Dass Gott heute noch sein Versprechen erfüllt an Abraham, ihm Nachkommen zu schaffen, indem Menschen anfangen, mit Jesus zu leben, das hat er nicht mitbekommen. Aber Gott hält immer noch heute an diesem Versprechen fest. So wie wir heute hier sitzen und ihr in euren Wohnzimmern sitzt, seid ihr ein Teil der Erfüllung des Versprechens, das Gott vor tausenden von Jahren dem Abraham gegeben hat. Gott ist ein treuer Gott. Was für eine großartige Geschichte, die Gott dort schreibt. Aber Abraham hat von dieser Geschichte 3 Personen kennengelernt und nicht mehr. Er blieb bis zuletzt darauf angewiesen, auf das zu vertrauen, was Gott sagt. Und ich glaube, hier lohnt es sich, von ihm zu lernen. Halten wir das aus, dass manche Fragen unseres Lebens nicht geklärt werden? Halten wir das aus, dass es Dinge in unserem Leben gibt, mit denen wir unser Leben lang kämpfen und die sich nicht auflösen lassen? Vertrauen wir uns Gott wirklich an mit Haut und Haaren, auch mit den ganzen Dingen, die wir nicht verstehen? Auch wenn wir wissen, dass sich manches vielleicht erst irgendwann im Himmel lösen wird. Glauben wir Gott, dass seine Verheißung größer ist als unser Leben und seine Verheißungsgeschichte weit über uns hinausgeht? Und freuen wir uns über das Kleine, was er in unserem Leben tut, im Vertrauen, dass er Großes daraus wachsen lassen kann? Das wäre das Vertrauen, das Abraham gelernt hat. 3 Leute und trotzdem hat Gott seine Geschichte geschrieben und Verheißung erfüllt. Und vielleicht hilft es uns, dieses Vertrauen zu lernen, wenn wir auf Gottes Handeln in diesem ganzen Erzählkomplex von Abraham schauen. Denn so oft Abraham auch weggelaufen ist und seinen eigenen Weg gegangen ist, in die Irre gegangen ist, rebelliert hat gegen Gott. Eine Szene gibt es, da sagt Gott wieder, ihr werdet Nachkommen haben. Sarah hört das mit und fängt an, sich halb tot zu lachen. So oft Sarah Gott auch ausgelacht hat. Gott hat den beiden die Treue gehalten und seine Verheißung immer wieder festgemacht und sagt, doch, ich werde das tun. Vertraut mir. Und ich finde das für mich eine echte Hilfe, zu wissen, da wo ich nicht glauben kann, wo ich am liebsten weglaufen würde, laut auflachen möchte aus Hohn, nicht aus Freude, dass Gott zu mir steht, dass Gott hält und dass er hält, was er verspricht. Du bist mein Kind, ich kenne und ich liebe dich, ich rette dich, ich rüste dich aus, ich segne dich, ich leite dich und ich bringe dich nach Hause. Seine Verheißung gilt und ist wahr. Amen.